Heute haben wir die Lektion Nummer 12, Aberglaube und Götzendienst, die unscheinbare Verführung. Der Bibelvers 5. Mose, Kapitel 5, Vers 7 ist unser Hauptvers. Lass uns den mal zusammen, alle auf Seite 115, lass uns den mal alle zusammen lesen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Lass uns es mal wiederholen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gut, ein starker Gebot. Aberglaube. Das Thema heute, Aberglaube und Götzendienst, da sehen wir schon, dass es um mehrere Themen geht. Es geht hier von der Seite 115 bis 117 um Aberglaube und von 117 an um Götzendienst. Lass uns mal mit dem Aberglaube anfangen. Was ist Aberglaube? Ich habe das im Duden mal aufgeschlagen und da steht, als irrig angesehener Glaube an die Wirksamkeit übernatürlicher Kräfte in bestimmten Menschen und Dingen. Lass mich mal dieser Satz erklären. Hier steht, Aberglaube ist irrtumsweise zu glauben, dass in bestimmten Gegenständen oder Handlungen magische, göttliche oder geistliche, glücksbringende oder pechbringende Kräfte wirken. Da muss ich nicht viel erklären. Es gibt so viele Leute, die abergläubig sind und glauben, dass in bestimmte Worte, bestimmte Gegenstände und so weiter Glück oder Pech oder magische Kräfte sind. Aberglaube ist nicht mit dem lebendigen Glauben an Jesus Christus zu vereinbaren. Warum? Weil wir als Nachfolger Jesu Christi unterliegen dem Schutz Gottes. Gott beschützt uns. Gott segnet uns. Wir brauchen keine Gegenstände oder magische Worte oder solche abergläubische Sachen, um uns zu schützen. Oder ne, ja, sagen wir jetzt eine schwarze Katze zu meiden, dass wir mehr Glück haben, weniger Pech und so weiter. Das brauchen wir nicht, weil wir nicht in Furcht leben. Abergläubische Menschen haben sehr oft Angst, weil sie haben Angst, dass sie irgendwas falsch gemacht haben, irgendwas getan haben, das ihnen Pech bringt, weil sie jetzt einen Spiegel zerbrochen haben oder unter eine Leiter gelaufen sind, dann haben sie jetzt Pech und so weiter. Angst, das brauchen wir nicht haben, weil wir sind das gesegnete Volk. Wir sind von Gott getragen. Ein zweiter Punkt, das viel mit Aberglauben zu tun hat, ist Astrologie. Ein sehr breites Thema. Astrologie, einfach, ich habe hier das als einen besonderen Abschnitt, weil einfach Astrologie ein breites Thema ist. Es gibt ganz vieles, was damit zu tun hat. Astrologie bedeutet, dass man versucht, die Zukunft zu wissen oder versucht Leitung für das eigene Leben zu suchen oder ein Sicherheitsgefühl zu bekommen. Aber das alles ist ein Affront gegen Gott, wenn man in solche Sachen Zukunft oder Sicherheit sucht, weil wir vertrauen in Gott. Und wenn wir jetzt sagen mit dem Mund, ich vertraue an Gott, aber in der Tat Sicherheit suchen in Astrologie, dann vertrauen wir eigentlich nicht an Gott. Dann zweifeln wir an seiner Macht, an seiner Weisheit und endlich an seiner Gottheit. Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 7, ein sehr oft vergessener Bibelvers, aber im Grunde ist er total wichtig, er ist wieder verknüpft mit dem Heiligen Geist. Warum hat Jesus uns den Heiligen Geist gegeben? Es hat auch hiermit zu tun. Missionarin Elisabeth, würdest du das mal vorlesen?
Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 7.
Halleluja, Halleluja. Das heißt, Jesus hat gesagt, es steht uns nicht zu, die Zeiten kennen, die Zukunft kennen. Natürlich sendet uns Gott Propheten, die uns ermahnen, die uns jetzt bestimmte Leitungen manchmal geben, die wir brauchen. Aber im Grunde sollen wir es ablehnen, alles, was damit zu tun hat, die Zukunft zu kennen. Diese Neugier in Bezug zur Zukunft, dass wir neugierig sind, was wird morgen passieren, und dadurch Astrologie aufsuchen. Ja. Und natürlich müssen wir auch sagen, wenn wir über Astrologie sprechen, dass mit Astrologie einfach schlicht und einfach Betrug ist. Betrug, weil es ist bewiesen, dass die in Klammern Vorhersagungen der Astrologie nicht öfter eintreten als willkürliche Behauptungen. Das ist Betrug. Ja. Weil diese Sachen geschehen.
Böse Geistern zu tun. Ne?
Und auch, man öffnet sich für den Einfluss von den Geistern, die nicht von Gott kommen.
Wie Nostradamus ist auch ein Beispiel.
Gut, danke Betty. Bekanntesten Formen von Astrologie: Horoskop, astrologische Bücher, Astrologen, bestimmte Gegenstände oder bestimmte Zeichen oder auch astrologische Vorhersagen, wie Missionarin Elisabeth gesagt hat, Nostradamus oder solche Sachen, Prognosen, astrologische Almanache und alles, was mit dem Tierkreis oder Tierkreiszeichen zu tun hat und so weiter. Darum soll auch ein glaubender Christ sich mit solchen Sachen nicht beschäftigen. Tierkreis. Ein drittes Thema, Aberglaube, volkstümlicher Aberglaube. Viele fürchten sich vor bestimmte Gegenstände, Tage oder Tiere. Zum Beispiel Freitag der 13., schwarze Katzen. Oder viele meiden bestimmte Handlungen, unter Leitern gehen. Oder die machen bestimmte Sachen, wo sie meinen, das bringt Glück. Zum Beispiel die Daumen drücken. Ne? Oder manchmal machen die Leute dieses Zeichen, sich bekreuzigen, ne? Das ein Kreuz vor sich zeichnen, das ist auch eine Art Aberglaube mit einer christlichen Rechtfertigung sozusagen. Viele haben Angst vor einem bösen Blick oder vor Neid und versuchen irgendwas zu tun dagegen, um das zu neutralisieren. Darum soll ein Christ nicht sagen, ich drücke dir die Daumen, ne, ist nicht, sagen wir so, ist nicht das Beste, was man sagt, sondern ich wünsche dir Gottes Segen. Oder man kann auch sagen, ich wünsche dir viel Erfolg. Am besten sagt man das. Und die Menschen, die abergläubisch sind, die strecken ihren Aberglaube auch über das ganze Leben. Alle möglichen Situationen decken sie mit Rituale oder mit Gegenstände oder mit Sprüche und so weiter, um weniger Pech zu haben. Zum Beispiel bei der Geburt, bei der Ehe. Dann möchten sie mehr Geld haben oder Schutz in Reisen und so weiter. Glücksbringer. Ne? Glücksbringer sind ein ganz konkreter Zeichen, dass da ein Aberglaube besteht. Zum Beispiel Schlüsselanhängern, die Glück bringen sollen, Spielzeuge, Puppen, Sorgenpüppchen zum Beispiel, Schutzengel, Kleeblätter, vierblättrige Kleeblätter, Schutzpatronen, Hufeisen, Glücksschwein, Glücksarmbänder, Schornsteinfeger, Glückskatze, Talismane, Himmelsboten, Christophorus, Plakette, tibetanische Glockenspiele, buddhistische Glücksbringer, glücksbringende Edelsteine, Kristalle, Anhänger, Kleidungsstücke, Pyramiden, Elefanten und so weiter. Alles schon sehr oft gesehen. Ne? Ich bin gewiss, dass jeder von euch das schon mal zigmal schon gesehen hat, wie Leuten das haben, diese Sachen haben, um den Glauben darin Schutz zu haben. Und noch schlimmer, auch die Bibel, ja, auch die Bibel wird sehr oft als ein abergläubisches Gegenstand benutzt. Es gibt Leute, die meinen, weil sie eine Bibel im Regal haben, oder andere noch schlimmer, im Dachboden, um das Haus zu schützen, dann soll es ein Schutzmittel sein oder ein Segensmittel. Andere nehmen sich in die Tasche ein Bibelvers oder Neues Testament. Ja? Alles sind versteckte Formen des Aberglaubens und auch Sünde. Alles, was Glück oder Pech bringen soll, ist Aberglaube und damit Sünde. Jeder Nachfolger Jesu muss sich selbst prüfen, ob sein Vertrauen ausschließlich in Gott liegt. Natürlich sagen wir alle, natürlich sagen alle Christen, sie vertrauen an Gott. Aber zu sagen ist das eine und wirklich nur ausschließlich an Gott zu vertrauen ist das andere. Gut, Tatjana hat hier zitiert zum Beispiel das Kruzifix, die viele hier an einer Kette hier am Hals tragen, um sich zu schützen. Das ist auch eine Art Aberglaube. Das ist biblisch betrachtet eine Sünde. Und es gibt auch Leute, die sagen, man soll ein blaues Hemd tragen oder ein blaues Unterhemd tragen. Das soll auch Glück bringen, ne? Und Tatjana hat hier noch erwähnt, zum Beispiel Salz. Es gibt Leute, die meinen, wenn sie jetzt ein bisschen Salz auf sich sprühen, dann werden sie weniger Pech haben. Oder irgendwo im Haus Salz ausstreuen, dann werden sie weniger Pech haben. Ein Besen hinter der Tür stellt, das soll auch Glück bringen und so weiter und so weiter. Das sind unzählige Beispiele, die wir nennen könnten. Und darum soll man das zusammenfassen. Alles, wo die Menschen denken, da das bringt Glück oder Pech, ist Aberglaube. Nächstes Thema, Götzendienst. Das Wörterbuch definiert Götzendienst als Verehrung von Götzen. Götzendienst ist das Vertrauen, Verehrung und Glaube an anderen Wesen oder Gegenstände außer Gott. Alles, was Menschen verehren, fürchten oder dienen, anstatt oder neben den lebendigen Gott, der Schöpfer, ist Götzendienst. Es ist wichtig, dass wir diese Definition verstehen, weil wir können nicht hier alle möglichen Gegenstände nennen, die Götzendienst sind oder die Menschen verehren und die das Götzendienst sind. Das können wir nicht. Das ist eine unendliche Liste. Ne? Eine unendliche Liste. Darum ist wichtig, dass wir die Definition verstehen. Alles, was die Menschen anstatt oder neben Gott verehren. Ja, das müssen wir auch verstehen. Das heißt, es reicht nicht, wenn wir Gott verehren und anbeten, aber wenn wir oder wenn ein Mensch noch was anderes zusätzlich zu Gott verehrt und anbetet, das ist auch Götzendienst. Versteht ihr? Darum hat auch Gott gesagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja, viele denken, es reicht, wenn wir jetzt Gott ehren oder anbeten, und dann können wir andere oder könnten Menschen dann andere Gegenstände auch verehren. Zusätzlich, ne? Quasi als Garantie, ne? Nee, das geht nicht. Das heißt, wenn wir jetzt Gott anbeten und verehren, den Allmächtigen, den Schöpfer, dann möchte er auch ausschließlich, dass wir, es hat unsere volle Aufmerksamkeit, dass wir nur ihm dienen. 5. Mose, Kapitel 5, Vers 7, auf Seite 117 habe ich gerade gelesen. Im 5. Mose, Kapitel 5, Vers 6 bis 10 finden wir das Verbot des Götzendienstes, wo einige Aspekte verdeutlicht werden. Was ist Götzendienst? Bilder von Dingen machen. Das Wort Ding ist natürlich ein Ding, weil es bedeutet einfach alles. Bilder von Dingen, das heißt Bilder von Gegenständen, aber auch von Menschen, von Tieren, von Pflanzen, von Fischen, von Engeln, von alles möglich. Alles, ne? Außer Gott selbst. Und von dem können wir kein Bild machen, weil er unendlich ist. Weil er unsichtbar ist. Weil er geistlich ist. Von dem können wir kein Bild machen. Und darum steht es, Götzendienst ist Bilder von Dingen machen. Für religiöse Zwecke. Natürlich ist jetzt ein Foto kein Götzendienst. In bestimmten Ländern der Welt würde auch ein Foto ein Götzendienst sein, weil es gibt Leute in anderen Ländern, die Ahnen verehren. Und in diesem Sinn wäre ein Bild auch ein Götzendienst. Aber für uns, in unserer Gesellschaft, haben wir Fotos einfach als Erinnerung. Und da ist ein Bild, ein Foto von einem Verwandten, von einem Eltern oder so, kein Götzendienst. Wenn man diese Leute, diese Propheten und Heilige und Aposteln im religiösen Sinn verehren. Es gibt auch eine andere Art von Verehrung, das ist eine normale Ehrung. Das heißt ein Respekt. Respekt sollen wir haben, aber Verehrung, religiöse Verehrung, das ist Sünde. Und der zweite Punkt, was in 5. Mose, Kapitel 5, 6 bis 10 steht, sich vor sie beugen und sie dienen. Das ist ein Zeichen, wenn Leute sich vor ein Bild, vor ein Mensch beugen. Das ist ein ganz deutlicher Zeichen für Götzendienst, für Anbetung, für Verehrung. Und wie sieht Gott Götzendienst? Im Vers 9, 5. Mose 5, Vers 9 steht, er fühlt sich von den Götzendienern gehasst. Es ist für Gott, wenn wir jetzt von der Perspektive von Gott die Sache betrachten, steht da, Gott betrachtet diese Menschen, die das tun, als Menschen, die ihn hassen. Natürlich würden die Menschen sagen, nee, aber wir hassen Gott nicht. Aber Gott sieht das so. Das ist seine Perspektive. Versteht ihr? Und wie bestraft Gott diese Sünde? Das ist eine Sünde und Gott bestraft diese Sünde. Und da steht es auch, wie er das tut. Im Vers 9 steht es auch, bis zur dritten oder vierten Generation. Ganz wichtig, es zeigt uns, wie ernst Gott dieses Thema nimmt.
Das ist ein Fluch.
Das ist ein familiärer Fluch, der über die Nachkommen, über Kinder, Enkelkinder und Urenkelkinder geht. Aber jetzt lasst uns ein bisschen zu einer witzigen Seite des Götzendienst gehen. Tatjana gähnt schon ein bisschen, darum lasst uns einen kleinen Witz machen. Aber trotzdem gibt es hier ein Aspekt, der etwas witzig ist. Die Götzendiener werden von Gott belächelt. Wenn wir jetzt Jesaja Kapitel 44 lesen würden, das werden wir jetzt nicht tun, nur den Vers 9, aber in Jesaja Kapitel 44, wenn man das mal durchliest, dann sieht man, dass Gott, weil dort spricht Gott in der ersten Person, durch den Prophet Jesaja, aber Gott spricht in der ersten Person, er belächelt die Götzendiener, der nennt sie alle Dummköpfe. Ich sage mal das in leichtem Deutsch. Oder gibt es ein besseres Wort? Menschen, die keinen Verstand haben. Menschen, die sich vor ein Bild knien, vor ein Stück Holz, ein Stück Stein, ein Stück Gips, die haben nicht alle im Schrank. Man sagt es heute so. Weil es ist Unsinn. Ein Gegenstand. Gegenstände können nicht helfen, können nicht retten, können nicht heilen. Missionarin Tatjana, würdest du bitte mal diesen Vers, Jesaja Kapitel 44, Vers 9 vorlesen?
Wie töricht sind die, die sich selbst die Götter machen. Zwar sehnen sie sich nach ihnen, doch sie nützen ihnen nicht. Diejenigen, die sich zu ihnen bekehren, sehen und verstehen nicht und werden deshalb beschämt werden.
Halleluja. Hier sehen wir ganz deutlich, die Menschen, die sich selbst ein Bild machen, sich selber einen kleinen Gott machen aus Holz oder Stein oder irgendein Bild malen, die werden beschämt, weil diese Götter sie nicht helfen können. Die sind Götzen. Götzen, das sind keine Götter. Obwohl der Apostel Paulus sagt, dass hinter einem Götzen ein böser Geist steht. Lass uns weiter. Die Götzendiener werden unter verschiedene Flüche verflucht. Das könnt ihr im Psalm 135 zu Hause lesen. Das Thema wird vom Apostel Paulus in Römer 1, Vers 20 bis 25 zusammengefasst. Und weil es auch so stark vom Apostel Paulus bekämpft wird, er benutzt ganz starke Worte, darum möchte ich das hier nicht thematisieren. Ihr könnt das zu Hause lesen und selber schauen, wie ernst, wie schlimm das ist. Römer 1, Vers 20 bis 25. Vorher habe ich gesagt, wie sieht das Gott von seiner Sicht? Und hier steht es auf Seite 118, Bildern zu verehren wird von Gott als Ablehnung seiner Herrschaft wahrgenommen. Versteht ihr das? Wenn wir jetzt einen Gegenstand oder eine Person oder ein Tier oder sei es was es ist, Herrschaft zusprechen, Gottheit zusprechen, dann lehnen wir die Gottheit und die Herrschaft Gottes, den Lebendigen, den Schöpfer, ab. Ja? Nur ein Vers möchte ich noch erwähnen. Römer Kapitel 1, Vers 20, wo Paulus sagt, dass die Gottheit Gottes durch die Schöpfung erkannt werden kann. Das heißt, wenn wir jetzt aus dem Fenster schauen, die Bäume, die Tiere, dann sehen wir, dass es wirklich ein ganz großer Gott hinter dieser Schöpfung sein muss. Die Wiesen, die Felder, die großen Tiere in Afrika und die Wolken und alles, was es gibt, wurde geschaffen. Und da sehen wir, wie groß Gott sein muss. Und wenn wir noch weitergehen und denken an den Universum, an der Sonne, an die anderen Sterne, wie groß sie sind, dann müssen wir nur zum Schluss kommen, das ist ein ganz, ganz großer Gott, das alles geschaffen hat. Und dann wäre es auch Unsinn, hinzugehen und sich vor ein Bild aus Holz oder Stein hinzuknien und sagen, du bist mein Gott. Das ist Unsinn. Das wird von Gott in verschiedenen Bibeltexten belächelt. Ein Bild küssen, sich davor hinknien, sich bekreuzen oder dafür ein Gebet sprechen, das sind Gesten der Verehrung. Die Menschen zeigen den Götzendienst durch verschiedene Gesten, zum Beispiel küssen. Wenn sie ein Bild küssen oder sich hinknien oder sich bekreuzen oder davor ein Gebet sprechen. Wenn jemand jetzt ein Gebet spricht und in diesem Gebet einen bestimmten Namen zitiert, sei es jetzt Heiliger Georg oder so, und dann weiterspricht und da ein Gebet formuliert, dann richtet er eine Ansprache an diese Person. Und das ist Götzendienst, wie wir gesehen haben, weil es nicht an Gott gerichtet ist, der Schöpfer, der Allmächtige. Natürlich müssen wir uns fragen, sind jetzt ganz normale Fotos vom Urlaub oder so Götzendienst, weil das sind auch Bilder. Und wir müssen hier ganz klar sagen, solche Fotos sind kein Götzendienst, weil Götzendienst geht es darum, Bilder mit religiösen Zusammenhang. Religiösen Zusammenhang, das heißt von Heiligen, von Ahnen, von Buddha oder alles, was die Menschen so religiös verehren. Das ist Götzendienst. Die Bibel unterscheidet nicht zwischen Verehrung und Anbetung. Viele verstecken sich hinter dieser Ausrede, ja, aber ich bete doch dieses Gegenstand nicht an, ich verehre es nur. Aber jede religiöse Verehrung, sei es jetzt Anbetung genannt oder Verehrung genannt, alles ist Götzendienst. Jesus hat es uns verboten. Hier in Römer Kapitel 1, Vers 23 hat Paulus geschrieben, Missionarin Elisabeth, würdest du mal das vorlesen auf Seite 119, Römer Kapitel 1, Vers 23.
Statt den herrlichen, ewigen Gott anzubeten, beteten sie Götzenbilder an, die vergängliche Menschen darstellten oder Vögel, Tiere und Schlangen.
Ja, Bildern von Menschen, Tieren und Schlangen. Hier steht es, die Verehrung von Menschen als Vertreter Gottes oder heilig ist hier gemeint. Wer solches tut, wird von Gott als ein Gotthasser betrachtet. Nur Gott, allmächtig, allgegenwärtig und allwissend, darf angebetet werden und damit Jesus Christus sein Sohn. Alles andere ist Götzendienst. 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 5. Missionarin Tatjana, würdest du das mal vorlesen, bitte?
Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Menschen Christus Jesus.
Halleluja. Jesus ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist Gott, der zur Welt gekommen ist. Den sollen wir anbeten. Das haben uns die Apostel gezeigt. Aber alles andere, alle anderen Menschen sind nur Menschen. Jesus war nicht nur ein Mensch. Er war ein Mensch, aber er war auch Gott. Aber alle anderen Menschen sind nur Menschen. Und darum dürfen sie nicht angebetet oder verehrt werden. Beispiele von möglichen Göttern, Abbilder von Mann, Frau, alle Arten von Tieren, Sonne, Mond, Sterne, Engel und Dämonen. Natürlich habe ich vorher auch gesagt, es ist unmöglich, eine komplette Liste zu erstellen. Hier ist es nur zusammengefasst. Auch in 5. Mose, Kapitel 5, gibt es eine Liste von Sachen, die man nicht anbeten soll. Aber das ist auch ein Versuch, alles zusammenzufassen. Alles, was im Himmel, auf der Erde, unter der Erde, im Wasser und so weiter. Ein Versuch, eine Zusammenfassung zu machen. Aber im Grunde geht es darum, dass man keine Gegenstände oder Tiere oder Menschen verehrt, außer nur Gott. Und auch Gott, und hier kommt ein ganz wichtiger Punkt auf Seite 119, ganz unten, ein ganz wichtiger Punkt, auch Gott sollen wir nicht in Bilder repräsentieren. Weil viele sagen, ja, ich verehre Gott, den Allmächtigen, der Schöpfer, durch ein Bild. Und wenn wir jetzt 5. Mose Kapitel 4, Verse 15 bis 19, da steht einfach eine Liste von Sachen, die wir nicht verehren und anbeten sollen. Nächster Punkt, Kruzifix, Seite 120. Wir haben schon gesehen, dass alle Arten von Bildern, von Gegenständen, von, sei es jetzt gemalte oder gehauene Bilder, alles ist verboten. Aber es gibt noch einen zusätzlichen Grund, warum Kruzifixe sehr schlimm sind. Sie verherrlichen den Tod Jesu. Wir sind dankbar, dass Jesus den Tod auf sich genommen hat. Aber sollen sein Leiden in keiner Weise verherrlichen. Jesus hatte nie das Leiden als Ziel. Wer das Leiden liebt, ist geistlich krank, Masochist. Das Leiden Jesu war ein notwendiges Übel. Das einzige Ziel Jesu, und dieses Ziel sollen wir verherrlichen, war sein Sieg, seine Erlösung, seine Auferstehung, sein Aufstieg zur Rechten Gottes. Halleluja. Amen. Amen. Ja. Hier auf Seite 120, Bibel. Auch die Bibel kann zu einem Götzen werden, wenn sie als heiliges Gegenstand verehrt wird. Die Bibel ist zwar das Wort Gottes, aber nur indem sie ein Mittel ist, der Gott benutzt, mit uns zu sprechen. Ja, hier habe ich ein Beispiel aufgeschrieben. Ein Telefon. Ein Telefon kann ein Mittler von Gesprächen sein. Aber das Gerät selbst, ein Telefon selbst, spricht nicht. Ja, es ist nur ein Gegenstand. Und so die Bibel. Die Bibel ist ein Gegenstand, das Gott benutzt, mit uns zu kommunizieren. Aber die Bibel selbst spricht nicht. Nur, wenn wir sie lesen, dann spricht Gott mit uns durch dieses Buch. Dieses Buch ist aus Papier, aus Tinte. Und dieses Buch hat keine Heiligkeit in sich selbst. Ist natürlich hier ein bisschen schwer zu verstehen. Aber wir müssen uns anstrengen. Eine Bibel, die nicht gelesen wird, bringt nichts, hilft nicht, ändert nichts. Nur indem wir sie lesen, ändert sie uns. Und darum ist sie wichtig, weil Gott sie benutzt. Aber sie in sich ist sie nicht heilig. Wir sollen sie natürlich hochschätzen. Jeder soll eine Bibel haben und sie lesen. Aber wir müssen da aufpassen, dass hier keine Verehrung von einem Gegenstand stattfindet. Nächster Punkt, Seite 121. Vertreter Gottes. Sehr oft werden Menschen in religiösen Sinn verehrt. Sektenführern, Papst, religiöse Leitern. Das ist biblisch gesehen Personenkult und somit Götzendienst. Leitern von biblischen Gemeinden sind verantwortlich für die Organisation und empfangen Autorität für diese Aufgabe und sollen entsprechend respektiert werden, aber dürfen in keinem Fall religiös verehrt werden. Hier ist der Winkel schmal. Wir müssen sehr aufpassen. Der Unterschied zwischen Respekt und religiöse Verehrung. Jesus hat das ganz klar in Matthäus Kapitel 23, Vers 9 gelehrt. Missionarin Elisabeth, würdest du das mal bitte vorlesen?
Nehmt auch niemand auf Erden eure Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist.
Er ist natürlich jetzt im übertragenen Sinn. Wir haben einen Vater, wir haben einen Mann, der uns gezeugt hat. Aber hier meint Jesus diese Gewohnheit, dass viele Menschen haben, ihre religiösen Leitern Vater zu nennen. Das ist ein religiösen Respekt und der sehr oft auf eine Verehrung führt. Und das ist Sünde. Religiosität, Traditionen und Rituale. Religiöse Traditionen, Gefühle, Rituale oder Denominationen können zu Götzen werden, wenn man an sie vertraut, als hätten sie Rettungskraft. Man wird nicht gerettet, weil man an einer Zeremonie teilgenommen hat oder eine bestimmte Denomination angehört, nur durch persönlichen Glauben und Gehorsam zu Jesus Christus. Und alle Sachen, die ganz fein sind, die sind einen feinen Unterschied darstellen, wo man wirklich sich fragen muss, ehren wir jetzt Jesus Christus oder ehren wir die Mittel, die Jesus Christus benutzt, sei es jetzt Denominationen oder Leitern und so weiter. Nicht die Mittel sind Gott, aber nur das Ziel, der Schöpfer. Ausreden der Götzendiener. Natürlich treiben viele Menschen Götzendienst und meinen ganz persönlich, dass sie das nicht tun, dass sie keine Sünde tun, dass sie nicht schuld sind, dass alle anderen Götzendiener sind, aber sie selber nicht. Sie sind richtige Diener Gottes. Eine der meist benutzten Ausreden von Götzendienern ist: Dieses Bild repräsentiert Gott. Damit meinen sie, dieses Bild wäre ein Mittel, um den Schöpfer anzubeten. Die Bibel akzeptiert solche Tricks nicht. Die gleiche Ausrede haben die Israeliten benutzt, als sie das goldene Kalb gemacht und angebeten haben. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Geschichte, wo Moses auf dem Berg war und Aaron für das Volk ein goldenes Kalb gegossen hat. Und als Mose gefragt hat, was tut ihr da, war die Antwort von Moses, von Aaron: Das ist ein Abbild von Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Hier müssen wir aufmerksam lesen und das verstehen. Aaron hat gesagt, dieses goldene Kalb beten wir natürlich nicht an. Wir beten das goldene Kalb nicht an. Das ist nur ein Abbild vom Allmächtigen, vom Erlöser, von der uns aus Ägypten geführt hat. Und diese Ausrede geben die Götzendiener bis heute. Die sagen, ich bete dieses Bild hier von diesen Heiligen nicht an. Ich bete Gott an, aber dieses Bild, das repräsentiert nur Gott. Die Ausrede ist die gleiche. Und wenn wir jetzt die Reaktion von Moses sehen, dann merken wir, dass diese Ausrede nicht akzeptiert wird. Was hat Mose getan? Er ist nicht hingegangen und sagt, okay, Aaron, tut mir leid, ich habe dich vorher falsch verstanden, aber jetzt, wo du es erklärst hast, dass es nur ein Bild vom Schöpfer, vom Retter ist, okay, alles klar, ne, macht weiter. Nein, er war sehr zornig, sehr, sehr, sehr böse ist er geworden und hat dieses goldene Kalb zerstört, zermalmt bis zum Pulver. Götzendienst ist kein harmloses Ding. Das Böse an den Götzendienst ist, der lebendige, allmächtige Schöpfer wird durch ein lebloses Geschöpf ausgetauscht. Und so wird der Lob und die Verherrlichung nicht der wahren Quelle aller Segens zugesprochen, sondern leblose Gegenstände oder vergänglichen Menschen. Hier ist die Erklärung, warum Götzendienst so schlimm ist. Weil man Ehre an Gegenstände oder Menschen oder Tieren schenkt, die diese Ehre gar nicht verdienen. Weil nur Gott hat alles geschaffen. Nur Gott hat uns das Leben gegeben. Nur Gott beschützt uns. Nächster Punkt auf Seite 122. Unscheinbarer Götzendienst. Natürlich, heutzutage leben wir in einer modernen Welt und viele knien sich nicht mehr vor irgendwelche Bildern von Tieren oder Menschen hin, aber trotzdem sind sie Götzendiener. Geld. Jesus lehrt, dass man nicht Gott und Mammon gleichzeitig dienen kann. Mammon ist so ein antiker Gott des Geldes. Man kann nicht Gott, den Schöpfer, anbeten und gleichzeitig in unserer Herz das Geld verehren, als wäre das Geld, das, was uns wirklich das Leben schenkt und uns alles schenkt, was wir haben.
Sicherheit
und so weiter. Ne? Geld als Zentrum und Ziel des Lebens zu erheben, ist Götzendienst. Habe ich hier besser formuliert. Es gibt viele, viele Menschen, die genau das tun. Die leben, um Geld zu haben, mehr Geld zu haben. Und das ist ihr Lebenssinn. Mehr Geld. Arbeiten, um Geld zu haben. Das ist eine unsichtbare Form von Götzendienst. Weil man am Geld vertraut. Man vertraut, wenn ich viel Geld habe, dann bin ich glücklich. Dann habe ich alles, was ich brauche. Und das ist eine Lüge. Weil alles, was wir brauchen, kommt von Gott. Nächster Punkt, Konsumgüter und Komfort. Die Werbung drängt uns, die Konsumgüter zu dienen. Für sie zu leben, für sie zu arbeiten, einen bestimmten Lebensstil zu erstreben. Konsumgüter aller Art, Autos, Kleidung, Elektronik, Spiele, Urlaub und so weiter, können zum Zentrum unseres Lebens werden und zwischen uns und Gott stellen. Ja? Konsumgüter können zum Zentrum, zum Hauptziel des Lebens von Menschen werden. Das ist eine Art Götzendienst. Arbeit, ja? Auch hier ein versteckter Götzendienst. Arbeit ist gut. Arbeit ist gut. Die Bibel befiehlt uns sogar, dass wir arbeiten sollen. Und es steht geschrieben, wer nicht arbeiten möchte, der soll auch nicht essen. Ne? Arbeiten ist gut, aber Arbeit ist ein Mittel. Ja, wir kommen hier, wie zum Beispiel zum Geld, zum gleichen Punkt. Alles ist nur ein Mittel. Alles sind Mittel, die Gott benutzt. Und so Arbeit ist auch ein Mittel, der Gott benutzt, um uns zu versorgen. Auf das Geld und Materielles zu vertrauen, passt nicht mit dem Glauben an Gott zusammen. Zu glauben, dass alles, was man hat, durch die eigene Kraft erkämpft hat, ist Gottes lästerlich. Versteht ihr? Es gibt Leute, die sagen, die klopfen auf der großen Tasche und sagen, das ist mein Gott. Oder andere, die klopfen sich auch hier auf den Arm und sagen, alles, was ich habe, habe ich hier mit dieser Kraft erarbeitet, erkämpft. Das ist lästerlich gegen Gott. Ein vierter Punkt, eine Art unscheinbarer Götzendienst. Die Eitelkeit. Ich und Unabhängigkeit. Drei Worte für das Gleiche. Eitelkeit ist eine weitere Methode, um das Vertrauen an Gott zu leugnen. Sich mit anderen Menschen zu vergleichen. Schön sein, cool sein, sexy sein, aussehen wollen, sich wichtig fühlen, Stolz und Hochmut, selbst quasi ein Gott oder ein Kleingott sein wollen. Es hat den Fall von Satan verursacht. Er wollte auch so sein wie Gott. Und das war auch das Problem von Adam und Eva. Die Schlange, was hat die Schlange zu Eva gesagt? Ihr werdet sein wie Gott. Unabhängig sein, herrschen, regieren, das Zentrum sein. Das ist die Versuchung, das ist die Eitelkeit, das ist die Unabhängigkeit. Wir sind nicht unabhängig, wir sind keine Herrscher, wir sind Diener Gottes und Diener der anderen Menschen. Fünfter Punkt, die unscheinbare Götzendienst. Wissenschaft, Humanismus und Ideologien. Auch das Vertrauen, dass die Wissenschaft die Antwort auf alle Fragen hat, ist eine Art Götzendienst. Wissenschaftler sind auch nur fehlerhafte Menschen und haben sich sehr oft geirrt. Es gibt viele Menschen, die vertrauen an der Wissenschaft. Die vertrauen, die Wissenschaft hat alle Antworten. Es ist nicht richtig. Viele haben schon ihr Leben Ideologien gewidmet, welche sich später nur als fehlerhaft erwiesen und Nährboten für Korruption und Gewalt und Unterdrückung gewesen sind. Ich habe selber erfahren in meiner Jugend, dass Leute gesagt haben, wenn der Kommunismus kommt, dann werden alle Menschen glücklich sein, und werden die Güter verteilt und so, ne? Viele haben das ehrlich geglaubt. Ich habe Leute kennengelernt, ganz persönlich Leute kennengelernt habe, die das glauben. Alles Götzendienst, weil man vertraut, dass Menschen die Lösung haben für die Menschheit. Aber es gibt auch noch eine dritte Ideologie, die ganz schlimm ist. Auch die Ideologie des Humanismus ist sehr stark. Der Glaube, dass der Mensch der Maßstab aller Dinge ist. Sie schleicht sich sogar in Gemeinden ein, indem der Glaube, das Wort Gottes und Gott, den Menschen ihre Wünsche und Kriterien unterstellt werden. Ich würde sagen, das ist sehr, sehr stark in vielen oder wenn nicht die meisten Gemeinden dieses Problem ist, dass man sagt, Gott ist wichtig, die Bibel ist wichtig für die Menschen. Dass der Mensch im Zentrum gestellt wird, auch in Gemeinden. Der Mensch, es wird gepredigt, komm zur Gemeinde, weil hier wird Gott dich helfen und lies die Bibel, weil dadurch dein Leben verbessert wird. Das sind subtile Wege der Götzendienst, wo der Mensch als Zentrum gestellt wird. Sechster Punkt, Körper, Gesundheit und Medizin. Gesund zu leben ist auch für Christen wichtig. Trotzdem muss gewarnt werden. In der Gesellschaft gibt es den Körperkult und Vergöttern der Gesundheit. Ja, sicher habt ihr schon sehr oft den Satz gehört, Gesundheit gut, alles gut. Das drückt dieses Problem aus. Viele denken, wenn man gesund ist, dann hat man alles. Es ist auch eine Lüge. Gesundheit ist wichtig. Lehne ich nicht ab. Ne? Ist wichtig. Gesundheit ist wichtig für einen Christ. Dann kann er arbeiten für das Reich Gottes. Aber Gesundheit ist nicht das Ziel unseres Lebens, nur wieder ein Mittel. Wir haben heute in der Gesellschaft diesen Körperkult. Die Menschen meinen, wenn sie jetzt in ein Fitnessstudio gehen und sehr sinnlich aussehen und von allen Menschen jetzt als cool angesehen werden, dann fühlen sie sich gut. Aber das ist nicht richtig. Die Bibel sagt uns, Gott hat uns geschaffen und alle Menschen sind schön. Alle Menschen sind von Gott geliebt. Wir müssen nicht cool aussehen, um geliebt zu sein. Das ist ein gesellschaftliches Maßstab, aber das ist völlig falsch. Gesundheit wird zum Ziel und Zentrum des Lebens, das ist falsch. Auch Krankheit ist Teil unseres Lebens und der Menschen um uns herum. Krankheit ist keine Sünde, sondern sogar sehr oft ein Werkzeug Gottes. Krankheit hatten wir schon jeder. Jeder von uns hatte schon mal eine Krankheit, war schon mal krank. Und natürlich ist es nicht angenehm, krank zu sein. Ist nicht angenehm, aber ist normal. Und viele Menschen werden krank, weil Gott es erlaubt. Dafür, dass sie jetzt sich Zeit nehmen und nachdenken über das Leben. Viele Menschen haben sich in Krankenhäuser bekehrt, weil sie dann nachgedacht haben, was das Ziel des Lebens ist. Krankheit ist keine Sünde. Es gibt sogar Christen, die sagen, ja, wenn jemand krank ist, ist, weil er von Gott nicht gesegnet ist oder verflucht ist oder solche Sachen. Alles Unsinn. Wir sollen für die Kranken beten. Und Jesus kann auch Kranken heilen. Ist total wichtig. Wir haben schon sehr viele Heilungen erlebt. Sehr, sehr viele. Ganz, ganz viele.
Aber wenn es keine Kranken heilt, dann gibt es auch kein Wunder, ne?
Ja. Tatjana erwähnt hier eine wichtige Tatsache. Ne? Gott macht seine Wunder, heilt Kranke, nur wenn sie dann krank sind. Gott kann keine Gesunden heilen. Ne? Durch die Krankheit wird Gott verherrlicht. Das ist auch, Jesus hatte auch diese Erfahrung. Die Leute haben gefragt, warum war dieser hier blind? Weil seine Eltern gesündigt haben oder weil er gesündigt hatte? Jesus hat gesagt, nein, dafür, dass Gott verherrlicht wird. Amen. Ne? Gott wird verherrlicht in den Heilungen. Aber Menschen, die Gott lieben und Gott ehren, die ehren Gott auch, wenn sie krank sind. Nicht nur, wenn es uns gut geht, sollen wir Gott loben und preisen und danken. Aber auch, wenn es uns schlecht geht, ist unser Gott derselbe, der liebende Gott, obwohl wir es vielleicht nicht verstehen in diesem Moment. Aber trotzdem glauben wir, vertrauen wir immer weiter an ihn. Ein siebter Punkt, was die Menschen heute so unbewusst dienen, Sicherheit. Es gibt immer öfter Menschen, die glauben, dass wenn man alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen trifft, uns keinen Unfall mehr passieren kann. Oder wenn man jetzt alle Versicherungen hat, dann ist man versichert gegen jeden Schaden. Ja? Natürlich soll ein Christ Sicherheitsmaßnahmen nicht missachten. Man soll nicht sagen, ja, ich bin ein Christ, Gott schützt mich und dann, darum brauche ich keinen Sicherheitsgurt. Ne? Das ist natürlich falsch, aber das Gegenteil, was viele denken, wenn ich jetzt immer alles richtig mache, wenn ich alle Vorschriften erfülle, die Sicherheit betreffen, dann wird kein Unfall passieren, dann kann jetzt jedes Unwetter kommen und mein Haus wird stabil bleiben. Aber das ist nicht so. Die Menschen in der ganzen Welt, die haben viele Sicherheitsmaßnahmen, aber wir haben hier in Deutschland gesehen, vor 2-3 Jahren, da kamen einfach die riesen Wassermassen und viele Häuser waren unter Wasser und viele Leute haben ihr Hab und Gut verloren, obwohl sie viele Sicherheitsmaßnahmen getroffen hatten. Ja. Wir brauchen immer den Schutz Gottes und wir haben nicht die Kontrolle über alles. Wir können alles machen, was wir wollen, aber wir haben nicht immer die Kontrolle. Wir müssen einfach an Gott vertrauen und von Anfang an. Nicht nur ab dem Punkt, wo wir nicht mehr fähig sind. Nicht. Nein, nein. Von Anfang an. Jakobus Kapitel 4, Vers 14 und 15. Missionarin Tatjana, würdest du das mal vorlesen?
Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun.
Halleluja. Ganz klar. Wir müssen sagen, wenn Gott will, dann werden wir das und das tun. Der Christ soll vieles tun. Der Christ soll ein Unternehmermensch sein. Der Christ soll nicht ein passiver Mensch sein. Der Christ soll sich betätigen in viele Sachen für das Reich Gottes und so auch in sein privates Leben. Soll handeln, soll arbeiten. Aber immer dieses Gedanke haben. Wenn Gott will, werden wir dies und jenes tun. Und ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss dieser Andacht oder dieser Lektion Nummer 12 unserer Jüngerschaftsschulung, konkrete Maßnahmen. Der Glaubende soll alle in seinem Besitz liegenden religiösen Bilder sich von allen religiösen Bildern trennen. Das heißt, zerstören, verbrennen, wegwerfen, aber nur wegwerfen, nachdem man sie zerstört hat. Amulette, Bildern von Religionsleitern, Heilige, Buddhas, Kruzifixe und alles, was so die Menschen verehren. Alles zerreißen, zerbrechen, zerbrennen, wegwerfen. Das sehen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte und in vielen anderen Bibeltexten, wo die Menschen Bildern verehrt haben und die Apostel haben gesagt, verbrennen, wegwerfen. Der letzte Satz, sich ständig selbst prüfen, das Vertrauen ausschließlich auf Gott setzen und die Lebensprioritäten an Gott und sein Reich ausrichten. Denn Christ soll sich immer prüfen, sich selbst prüfen und denken, bin ich jetzt ein Götzendiener? Vertraue ich ausschließlich an Gott oder vertraue ich an irgendwelche anderen? Wie haben wir hier gesehen? Aberglauben oder Astrologie oder Gegenstände oder Glück oder irgendwas. Und alle diese Gegenstände zerstören, wegwerfen. Gott hilf uns, das zu tun. Amen?
Amen.
Halleluja.